Wir haben heute den Abschluss von unserer Predigtreihe über den Malachi. Und der Malachi haben wir jetzt schon, waren nicht alle da. Also es ist der letzte Prophet, der gesprochen hat, so 400 Jahre, bevor dann einfach Schweigen im Walde war von Gott her. Und er hat dem Volk nochmal so wirklich versucht, zu Herzen zu reden, zu bewegen, zu Gott umzukehren. Und wir haben gedacht, es ist eine wichtige Botschaft, die er Malachi hat. Eben die ersten zwei Teile haben wir schon gehört, wo es darum ging, dass Gott eigentlich sein Volk liebt, dass es auserwählt hat, aber dass sie eben immer wieder ihn verlassen und ihn missachten und ihm nicht auf dem Weg folgen, dass sie einfach nicht so leben, wie es eigentlich als Gotteskinder sich gehört. Und wie er sagt, ich bin gerecht und ich muss das einfach aus Konsequenzen ziehen, weil ich bin ein heiliger Gott. Ihr sollt auch heilig sein. Und das war immer wieder die Botschaft von allen anderen Propheten natürlich auch, aber Malachi einfach nochmal so dieser letzte Aufruf in 400 Jahre vor Jesus dann. Und eben, ich lese nochmal den ersten, wie er anfängt, Kapitel 1, 1 und 2. Dies ist die Last, die der Herr ankündigt von Israel durch Malachi. Ich habe euch lieb, spricht der Herr. Ich habe euch lieb, spricht der Herr. Ihr aber sprecht, woran sehen wir, dass du uns lieb hast? Dann eben gibt es die ganzen zwei Kapitel durch, geht es einfach darum, Gott möchte ihnen immer wieder zeigen, wie lieb er sie hat. Und sie fragen immer wieder, ja, woran sehen wir das und warum bist du nicht mehr bei uns? Und was haben wir falsch gemacht? Und Gott sagt ihnen immer wieder ganz klar, das und das, daran liegt es, dass ich einfach das Gericht über euch bringen muss. Und jetzt kommen wir zu Kapitel 3. Siehe, ich will meinen Boten senden, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und schnell wird kommen zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr begehrt. Siehe, er kommt, spricht der Herr Zebaoth, der Herr der Herrscher. Also nach der ganzen Gerichtsbotschaft kommt jetzt wieder ein neuer Fanfarenklang, sage ich mal. Siehe, ich will meinen Boten senden, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und schnell wird kommen zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht. Und das spricht sicher an von Jesaja 40. Da warten ja die Juden darauf. Da spricht Gott auch in diese schlimme Zeit hinein durch den Jesaja. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt. Predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat. Also sie war in der babylonischen Gefangenschaft. Dass ihre Schuld vergeben ist, denn sie hat die volle Strafe empfangen von der Hand des Herrn für all ihre Sünden. Es ruft eine Stimme in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade. Und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Denn des Herrn Mund hat es geredet. Also sagt das, soll es ganz schnell geschehen. Plötzlich, unerwartet, wird das geschehen, was er hier 300 Jahre vorher angekündigt hat, durch den Jesaja. Und das spricht er jetzt wieder hinein. Denkt daran. Und dann aber Vers 2. Wer wird aber den Tag seines Kommens ertragen können? Und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer eines Schmelzers und wie die Lauge der Wäscher. Also da kommt jetzt eine gewisse Unklarheit hinein. Auf der einen Seite sagt er, mein Bote kommt und er wird euch befreien, ihr sollt getröstet sein. Aber dann sagt er auch, wer wird es ertragen können, wenn ich komme? Wer wird den Tag des Herrn ertragen können? Wer wird bestehen, wenn er erscheint? Weil dieser Tag des Herrn wird Feuer sein und er wird eine Lauge sein zum Reinwaschen. Das sind zwei Dienste verschiedene Botschaften eigentlich, von einem Vers zum anderen. Und Joel 2 zum Beispiel lesen wir auch von diesem schwierig zu ertragenden Tag des Herrn. Der Joel sagt im Auftrag von Gott, mit donnernder Stimme befehligt Gott sein Heer. Es ist mächtig und groß, es führt den Willen des Herrn aus. Seine Kriegsmacht ist gewaltig, denn der Tag des Herrn ist ein furchtbarer, schrecklicher Tag. Wer kann ihn ertragen? im Jesaja 40 und Joel 2. Beides steht hier beieinander. Und beides müssen wir ernst nehmen. Also dieser Tag des Herrn wird sehr plötzlich kommen, unerwartet. Jesus sagt ja auch, niemand weiß es, wenn er wiederkommt. Wir müssen einfach immer bereit sein dafür. Und jetzt Vers 3 und 4 heißt es, wer wird aber, Entschuldigung, er wird aber sitzen und schmelzen, das Silber reinigen. Er wird die Söhne Levi reinigen und läutern wie Gold und Silber. Dann werden sie dem Herrn Opfer bringen in Gerechtigkeit. Und es wird dem Herrn wohlgefallen und das Opfer Judas in Jerusalem wie vormals und vor langen Jahren. Also hier spricht er speziell die Söhne Levi an. Die Söhne Levi waren die Priesterschaft. Also sie waren herausgenommen, nochmal aus dem auserwählten Volk, nochmal herausgenommen, um zwischen Gott und dem Volk so die Brücke zu sein. Und er sagt hier, bei euch will ich anfangen mit diesem Gericht. Bei euch, die ihr eigentlich mir am nächsten sein solltet. Aber bei euch muss ich anfangen. Und so hat es auch der Petrus seinem ersten Brief geschrieben, 1. Petrus 4,17. Denn die Zeit des Gerichts ist gekommen und es muss bei den Kindern Gottes beginnen. Und wenn wir selbst gerichtet werden müssen, was erwartet dann erst all diejenigen, die die Botschaft Gottes nicht angenommen haben? Also Gott wird kommen zum Richten, aber es wird bei uns beginnen. Wir sind jetzt sein Volk, wir sind da eingepfropft in den edlen Ölbaum und wir haben jetzt Teil an der Wurzel, wir haben Teil an all den Zusagen Gottes, wir haben Teil an seinem Plan mit dem Volk Israel zusammen. Deswegen zählt das jetzt auch zu uns. Wir sind auch berufen zu Priestern. Und Gott spricht das auch zu uns jetzt. Bei euch, hier bei uns in der Gemeinde, bei den Gemeinden, bei den Kindern Gottes, die jetzt hier auf der Erde leben, da fing das Gericht an. Es fängt an, damit er uns läutert. Und das Feuer, das ist schmerzhaft, wenn wir uns verbrennen, nur ein bisschen tut es schon weh. Das wird wahrscheinlich ein bisschen schmerzhafter sein, dieses Feuer Gottes. Und eine Lauge, das putzt einfach alles weg. Das Läutern ist ja dieser Prozess, wo Gold, wenn es aus dem Berg rausgeholt wird, wird es so in großen Fass oder sowas getan, Gefäß, und wird Feuer, Feuer, Feuer gemacht. Das ist ganz heiß wird. Und durch die Hitze scheidet sich das edle Gold und aller Schmutz, der halt auch noch dabei ist. Der wird abgetrennt davon. Und dann kann man es abschöpfen und dann kann man es halt reinigen. Und sowas brauchen wir auch, dass Gottes an uns so wirkt, dass alles Edle zum Vorschein kommt, als Unedle muss wegfallen. Wie ich vorhin gesagt habe, dieser göttliche Samen, der in uns ist, den wir oft nicht sehen, den möchte Gott doch hervorbringen. Und das ist manchmal schmerzhaft. Aber es muss sein. Wenn wir wirklich Gold sein wollen, dann müssen wir das auch an uns geschehen lassen. Dass uns dann halt ja, richtet. Das Richten ist ja nicht, er will uns verurteilen, sondern er will uns aufrichten. Und eben dann ist das sehr schön, das freut mich sehr, dass er das so gesagt hat. Dann werden sie dem Herrn Opfer bringen in Gerechtigkeit und es wird dem Herrn wohlgefällig sein, das Opfer Judas in Jerusalems, wie vormals. Also wenn wir gereinigt sind, dann dürfen wir ihn noch viel mehr loben und preisen und anbeten. In Gerechtigkeit, das heißt, weil wir dann ihn noch besser sehen, weil wir dann wirklich auf seinen Wegen gehen. Das ist das Ziel. Das Ziel ist nicht, um uns fertig zu machen, sondern das Ziel ist, er will uns zum Gold machen, will das Gold in uns wirklich hervorbringen, dass wir ihn dann wirklich anbeten können aus reinem Herzen. Dass unser ganzes Leben eben Anbetung ist, nicht nur hier ein paar Minuten, wo wir hier anbeten oder vielleicht nur stillen Zeit, sondern das ganze Leben darf dann Anbetung sein. Dafür brauchen wir es eben, dass er uns immer wieder mal, auch jetzt schon, ja, erläutert. Und es ist gut, wenn das jetzt schon geschieht zu unserer Lebzeit und nicht erst, wenn das Gericht ist. Deswegen ist es gut, wenn wir jetzt schon das zu Herzen nehmen, zu Ohren nehmen. Was sagt eigentlich Gott dazu? Zu diesem Gericht, was da stattfinden soll. Aber eben ist es ein Gericht zum Guten. Dann führt er das noch ein bisschen auf, Vers 5 zum Beispiel. Und ich will zu euch kommen zum Gericht und will ein schneller Zeuge sein gegen die Zauberer, Ehebrecher, Meineidige und gegen die, die Gewalt und Unrecht tun, den Tagelöhnern, Witwen und Waisen und die den Fremdling drücken und mich nicht fürchten, spricht der Herr Zebaoth, der Herr der Heerscharen. Also, er spricht jetzt ein paar ganz konkrete Sünden an. Zauberei, das ist auch, wenn wir wahrsagen wollen, wenn wir uns durch die Sterne, Astrologie, die Zukunft sagen lassen wollen, das ist auch Zauberei in Gottes Augen. Wenn wir eben jetzt Ehebrecher, Jesus sagt ja, wenn wir schon eine Frau begehrlich anschauen, ist es schon Ehebruch. Und ich glaube, für die Frau gilt es dasselbe. Wenn sie ihren Mann, der nicht ihr Mann ist, begehrlich anschaut, ist es auch schon Ehebruch in Gottes Augen. Aber ganz wichtig ist eben, wie das Ganze zusammenfasst, die mich nicht fürchten, die keine Ehrfurcht vor mir haben. Das haben wir auch schon in der letzten Predigt, ganz am Anfang gehört, das kommt immer wieder vor. Mir fehlt die Ehrfurcht. Mir fehlt, dass ihr mich wirklich im guten Sinn fürchtet. Und ihr fürchtet mich nicht, hat das Predigt das jemand ausgeführt, weil er mich nicht kennt. Deswegen habt ihr keine Ehrfurcht. Also schaut, dass ihr mich kennenlernt, weil ich dann auch im rechten Licht vor euch erscheine. Und hier jetzt wieder, dreimal im Kapitel 3 spricht Gott es an. Mir fehlt eure Ehrfurcht. Das ist vor mir ein Grund, euch zu richten, dass ihr mich nicht fürchtet. Ehrfurcht, das haben wir schon oft hier gesagt, es ist eben nicht, dass ich Angst habe vor Gott, sondern dass ich einfach ihn als seine Heiligkeit erkenne, dass ich erkenne, er möchte, dass ich auch heilig bin. Und wo ich das nicht bin, dass ich mich da mit ihm auf den Weg mache zu seiner Heiligkeit. Dass ich ihn nicht einfach ja, so links liegen lasse, dass ich das nicht so ernst nehme, was er sagt. Und das kann vieles sein. Das ist Ungehorsam, wenn ich eine Weisung Gottes nicht Gehör leiste, ist das auch eine Missachtung eigentlich. Wenn ich Sorgen mir mache, ist es eine Missachtung. Wenn ich dann nicht glaube, dass er für mich sorgt, dann gebe ich ihm nicht die Ehre. Wenn ich ihm die Ehre gebe, dann weiß ich, du sorgst für mich. Und wenn ich ihm die Ehre gebe, dann weiß ich, du hast für mein Problem die richtige Lösung. Du hast für meinen Kummer jetzt auch den rechten Trost. Du bist wirklich der gute Hirte, der mich zum frischen Wasser führt. Du bist der, wie Jesus sagt, wenn ihr Sorgen, Lasten habt, dann kommt sie mir. Ich werde eurer Seele wieder Ruhe geben. Wenn ich das ernst nehme, dann wirklich komme ich mit allen Lasten, mit allem, was mich bedrückt, bekümmert, zu Jesus. Wenn ich das nicht mache, wenn ich meine, ich muss es selber irgendwie managen, dann missachte ich ihn. Dann habe ich keine wirkliche Ehrfurcht vor ihm. Weil ich ihn eben nicht kenne als denjenigen, der für mich da sein will. Und so können wir vieles in unserem Leben, können wir darauf prüfen, drückt es die Ehrfurcht vor Gott aus, insofern, dass ich ihn wahrnehme und ernst nehme, so wie er sich mir vorgestellt hat in seinem Wort. Auch ein hartes Wort ist, wo Jesus sagt, Matthäus 7, 21, da geht es um das eigenmächtige Handeln, auch eigenmächtig fromme Handeln, fromm in Anführungszeichen. Da sagt Jesus, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt, durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Aber Jesus sagt dann, ich habe euch gar nicht gekannt, weil ihr habt nicht den Willen des Vaters getan. Also Jesus sagt nicht, ihr dürft keine Wunder tun, ihr dürft keine Dämonen austreiben, ihr dürft nicht weissagen, das sagt er nicht, aber ihr habt es nicht in meinem Namen gemacht, ihr habt es nicht in meinem Auftrag gemacht. Das heißt auch wieder, ihr habt nicht mir die Ehre gegeben. Ich habe das vielleicht für euch gemacht, damit ihr es gut dasteht, damit euch die Leute gut ansehen. Wow, was ist das für ein Prophet? Wow, dem müssen wir folgen. Das soll nicht unser Ziel sein, sondern unser Ziel, wenn wir weissagen, soll immer die Ehre Gottes sein. Mich selber ganz zur Seite stellen. Aber eben, das ist wirklich auch, wir können fromme Werke tun, aber wir müssen aufpassen, sind das wirklich die Werke, die Gott vorbereitet hat für uns. Und denen sollen wir gehen. Guten Werke, die er vorbereitet hat. Da soll man drin gehen. Nicht das, was ich mir selber ausgedacht habe. Wie gesagt, das betrifft mich selber einzeln, aber ich möchte das auch für die Gemeinde sagen, dass wir da wirklich immer wieder dran sind, zu fragen, was sind deine Werke, die du für uns hast in der Gemeinde. 6,7 spricht er weiter. Ich, der Herr, wandle mich nicht. Aber ihr habt nicht aufgehört, Jakobs Söhne zu sein. Ihr seid von eurer Väterzeit an immer da abgewichen von meinen Geboten und habt sie nicht gehalten. So bekehrt euch nun zu mir, so will ich mich auch zu euch kehren, spricht der Herr, der Hirscher. Ihr aber sprecht, worin sollen wir uns bekehren? Und also hier, Gott ist wirklich, er spricht Klartext, er sagt ganz klar, wo es nicht passt. Und er sagt eben auch, das hat schlimme Folgen. Es kommt ein Gericht über die ganzen Sünden. Aber er gibt auch den Ausweg, die Alternative. Ihr habt den Ausweg. Wendet euch ab von dem, wo ihr mich nicht ehrt. Wendet euch zu mir hin. Wendet euch um, tut anders von eurem ganzen Denken, von eurem Sinnen her, von eurer Ausrichtung her. Kehrt euch zu mir, sucht mich, wer bin ich, was möchte ich, was habe ich für euch vor. So möchte er, dass wir zu ihm umkehren und dann, sagt er, dann kommt das Gericht auf mich, dann will ich mich zu euch kehren, mit meiner Barmherzigkeit, mit meiner Vergebung, mit meiner Liebe. Aber ich erwarte, dass ihr wirklich von euren falsch frommen Wegen umkehrt. Ihr seid Leviten, aber ihr seid Priester, aber ihr seid nicht wirklich Priester. Ihr macht eure eigenen Werke, euren eigenen Weg. Aber kehrt um und dann soll es wieder werden wie vorher. In den nächsten Versen, ich lese das, aber ich mache das ganz kurz, weil es sehr ausführlich ist. Aber ich lese Vers 8 bis 15. Ist es recht, dass ein Mensch Gott betrügt, wie er mich betrügt? Ihr aber sprecht, womit betrügen wir dich? Mit dem Zehnten und der Opfergabe. Darum seid ihr auch verflucht, denn ihr betrügt mich allesamt. Bringt aber die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf das in meinem Hause Speise sei. Und prüft mich hiermit, spricht der Herr des Heerscharen, ob ich euch dann nicht das Himmelsfenster auftue werden und Segen herabschütten, die Fülle. Und ich will um euretwillen den Fresser bedrohen, dass euch die Frucht auf dem Acker nicht verderben soll. Und der Weinstock auf dem Feld euch nicht unfruchtbar sei, spricht der Herr Zebaoth. Dann werden euch alle Heiden glücklich preisen, denn ihr sollt ein herrliches Land sein, spricht der Herr Zebaoth, der Herr der Herrscher. Ihr redet hart gegen mich, spricht der Herr. Ihr aber sprecht, was reden wir gegen dich? Ihr sagt, es ist umsonst, dass man Gott dient. Und was nützt es, dass wir sein Gebot halten und in Buße einhergehen vor dem Herrn der Herrscher? Darum preisen wir die Verächter, denn die Gottlosen gedeihen und die Gott versuchen, bleiben bewahrt. Also Gott benennt hier nochmal schon andere Sünden und eigentlich geht es immer darum, dass man ihm nicht das gibt, was ihm zusteht. Und das ist eben, das ist ihn missachten, nicht seine Ehre im Blick haben. Seine Liebe, seine Treue nicht, sein Versorgen, es bringt nichts, mit Gott zu leben. Und wenn wir in die Welt schauen, dann hat man oft wirklich den Eindruck, dass es besser ist. Ich lebe auf meine eigene Art und gebe mir es relativ gut. Ja, der Psalm, im Psalm äußert das David ja auch öfters. Warum geht es den Gottlosen so gut und ich muss so leiden? Die gedeihen da, sind fett und feist und alles geht gut und ich muss leiden. Ich als einer, der dich fürchtet. Das ist auch Davids ein Problem. Das ist in unserem Leben auch immer das Problem. Deswegen, denen, die sich nicht um dich kümmern, die leben ihren Saus und Brausen, haben kein Problem und alles läuft paletti. Und wir, haben nicht herumzukrampfen und immer wieder haben wir Probleme. Das verständlich ist auf der einen Seite, aber eben das geht nur, weil wir eben nicht vor Gott kommen. David sagt dann auch, bis ich erkannte, was das Ende ist von denen, die gottlos leben. Du hast mir die Augen geöffnet. Ich war wie ein Tier vor dir, sagt er, als ich nur das gesehen habe, nur die Oberfläche gesehen habe. Weil ich wie ein Tier vor dir war. Du hast mir es gezeigt, weil ich zu dir in den Himmel gekommen bin. Das hast du mir gezeigt, was eigentlich die Konsequenz ist von dem Leben, der ohne dich lebt, und von dem Leben, der mit dir lebt. Das ist so nur ganz kurz diese Verse, weil sonst wird es zu lang werden. Ich lese weiter 16 bis 18. Aber die Gottesfürchtigen trösten sich untereinander. Der Herr merkt und hört es. Und es wird vor ihm ein Gedenkbuch geschrieben für die, welche dem Herrn fürchten, wieder fürchten und an seinen Namen gedenken. Sie sollen, spricht der Herr Zebaoth, an dem Tag, an dem ich mache, den ich machen will, mein Eigentum sein. Und ich will mich ihrer erbarmen, wie ein Mann sich seines Sohnes erbarmt, der ihm dient. Und ihr werdet am Ende doch sehen, was für ein Unterschied ist zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen, zwischen dem, der Gott dient, mit dem, der ihm nicht dient. Also wenn wir in Ehrfurcht ihm begegnen, ihm nachgehen, dann geht das Gericht an uns vorbei, dann verschont er uns. Dann werden wir es am Ende eben sehen, was es für einen Unterschied macht. Und dann nochmal in diese Gerichtsbotschaft, denn siehe, es kommt ein Tag, der brennen soll wie ein Ofen. Da werden alle Verächter und Gottlosen Stroh sein. Und der kommende Tag wird sie anzünden, spricht der Herr der Heerscharen. Und er wird ihnen weder Wurzeln noch Zweige lassen. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Und ihr sollt herausgehen und springen wie die Mastkälber. Ihr werdet die Gottlosen zertreten, denn sie sollen Staub unter euren Füßen werden, an dem Tage, den ich machen will, spricht der Herr der Heerscharen. Also nochmal, wie gesagt, es ist am Ende von Gottes Reden, bevor 400 Jahre still ist, nochmal ganz klar gesagt, ihr habt die Wahl, furchtbares Gericht, zu Staub werden, zertreten werden oder Sonne der Gerechtigkeit, strahlen in meinem Reich, strahlen wie ich. Ihr habt die Wahl, sagt er. Und das ist Gottes Liebe auch wieder. Er ist gerecht, aber er sagt uns das immer wieder. Ich möchte, dass ihr Sonne der Gerechtigkeit werdet. Bisher habt ihr den Weg genommen, ihr habt die Möglichkeit, kehrt um zu mir, ich kehre mich zu euch. Und dann erinnert er nochmal, gedenket an das Gesetz meines Knechtes Mose, das ich ihm befohlen habe auf dem Berg Horeb, für ganz Israel, an alle Gebote und Rechte. Also für diese 400 Jahre sagt er, gedenkt daran, was ich durch den Mose alles gesagt habe. Das ist immer noch gültig, denkt daran. Wie gesagt, das war jetzt noch vor Jesus, das ist noch alter Bund. Sie mussten sich an alles halten. Dass sie es nicht konnten, ist eine andere Sache, das hat ihn zu Jesus geführt, aber das ist nochmal die Botschaft, ihr müsst heilig sein. Und dann Vers 22, siehe, ich will euch senden, den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Ganz am Anfang, im ersten Vers, hat er nur gesagt, ich schicke euch einen Boten, und jetzt hier sagt er nochmal klar, wer dieser Bote ist, eben der Elia. Das wird der Bote sein, den er da senden wird. Bevor der große und schreckliche Tag kommt. Jesus hat von Johannes dem Täufer gesagt, das ist der, der schon kommen sollte, das ist der Vorläufer, der in der Kraft, in dem Geist von Elia gewirkt hat. Also ich denke, dass wir jetzt nicht nur auf einen anderen Elia warten müssen, bei dem Jesus so gesagt hat, das ist Elia. Und eben der große und schreckliche Tag, den haben wir jetzt im Moment noch nicht, wir sind noch in der Vorbereitungszeit. Also wir haben jetzt noch Zeit, eben umzukehren, bevor dann wirklich das Gericht kommt. Aber er hat den Elia schon geschickt, damals, eben vor Jesus Zeit. Und da heißt es eben, der soll das Herz der Väter bekehren zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern, auf das ich nicht komme und das Erdreich mit dem Bann schlage. Ich habe das jetzt nicht so ganz verstanden, was er meint, mit wieso nur spricht von den Söhnen zum Vätern und Väter zu Söhnen. Aber wir haben eigentlich die Antwort, das Wort, das legt das Wort aus. Lukas 1 ist es uns ein bisschen näher beschrieben. Da spricht der Engel des Herrn zum Zacharias, Vers 17. Aber Vers fängt schon vorher an, also Vers 16. Und er wird vom Volk, der spricht sich von Johannes dem Täufer, er wird das vom Volk Israel viele zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen, im Geist und in der Kraft Elias, zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten, zuzurichten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Also darum geht es, dass wir uns eben den Kindern zuwenden, die Kinder den Eltern, aber eben, dass die Ungehorsamen ja klug werden. Klug werden, dass sie bedenken, klug genug sind, ich wähle den Weg der Gerechtigkeit. Ich bleibe nicht den Weg, der ins Verderben führt. Das ist eine Klugheit. Und eben zuzurichten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Wir sind in dem, wir sind das Volk, der möchte uns zuzubereiten, er möchte uns zubereiten. Das ist das, was wir hier auch zusammen sind. Wir wollen uns zubereiten lassen von ihm, dass wir dann wirklich Sonne der Gerechtigkeit sind. Wir wollen ihn immer dazu uns sprechen lassen, dass er uns zeigt, wo möchte er noch eine Kurskorrektur, dass er uns dann nicht ins Feuer nehmen muss. Und der Elia ist schon gekommen, aber er wirkt immer noch, der Heilige Geist wirkt immer noch. Und wir sollen immer noch uns hinwenden lassen zu Gott. Der Elia war der erste Prophet, der größte Prophet wird auch genannt, neben Jesus, Entschuldigung, Gott nennt hier durch den Malachi nochmal den Mose und den Elia. Das sind die beiden Größten im Alten Testament. Mose eben der Gesetzgeber Jesus war dann auch wieder der Gesetzgeber, der das Gesetz noch ausgeführt hat. Was ist eigentlich gemeint damit? Wie es in ihm sich erfüllt. Und Elia, eben der große Prophet, die beiden erwähnt jetzt hier Gott nochmal durch Malachi. Das sind die beiden, die euch in diese neue Zeit hinein begleiten. Also durch diese 400 Jahre und dann aber in das neue Zeitalter hinein. Und Jesus, als er gekommen ist, hat er gesagt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz von Mose irgendwie aufzulösen, sondern zu, im Sinne zu erfüllen. Deswegen, das, was Jesus gelehrt hat, ist jetzt nicht im Grunde was ganz anderes, sondern ist die Erfüllung von dem, was Mose gelehrt hat. Insofern gilt es immer noch. Und was Elia uns gesagt hat, was Gott durch Elia uns gesagt hat, das zählt jetzt immer noch. Das ist jetzt für unsere Zeit sehr aktuell. So schließt also der Malachi mit einem Hinweis auf unsere Zeit, in der wir jetzt leben. Wir tun gut daran, wenn wir das einfach ernst nehmen und beherzigen. Und es war jetzt so, dass nach der letzten Predigt, vor 3 Wochen, glaube ich, da kam die Christine nachher auf mich zu und hat gesagt, ich habe so eine Last, ich habe den Eindruck, wir sollten Gott fragen, wo wir umkehren müssen, auch als Gemeinde. Und ich habe gesagt, das passt gut zu der Predigt, die ich vorhabe. Ich habe sie gefragt, ob sie nicht das, was Gott ihr aufs Herz gelegt hat, dass sie das selber weitergibt. Es ist besser, als wenn ich das weiter sage. Ich habe sie sehr ermutigt. Es geht nicht um dich, es geht, was Gott ihr gezeigt hat. Und ich bitte dich einfach, dass du Freimut zu Ehre Gottes für uns weitergibst.
Ja, eben, ich wollte sagen, die kleinen Propheten eben fordern Israel zur Umkehr auf. Aber meine Frage ist eben, wird nicht allein Israel angesprochen, sondern auch die Gemeinde? Oder darf sich die Gemeinde angesprochen fühlen? Also es gibt da die Anweisungen des Lammes an die 7 Gemeinden. Und da wird eben oft da von Buße und Überwindung gesprochen. Überwindung des Bösen. Und meine Frage ist auch, wird Jesus seine Braut, die Gemeinde annehmen, wenn sie nicht herausgeputzt ist? Also die Braut kann ja, also wir haben ja weiße Kleider durch sein Blut, wir sind rein gemacht, aber sind wir herausgeputzt, sind wir vorbereitet. Vielleicht soll man aufwachen und uns vorbereiten. Ja, eben. Und Jesus. Durch Jesu Blut eben sind wir gereinigt und gesalbt eben mit seinem Öl, den Heiligen Geist. Aber die Frage ist auch, kehren wir zu den Klugen oder kehren wir zu den törichten Jungfrauen? Die törichten haben ein bisschen Öl in den Lampen gehabt, aber es hat nicht ausgereicht. Und die Klugen haben Öl in der Lampe gehabt, aber eigentlich mit Fesen. Als Gemeinde Jesus sollten wir nach der Fülle des Heiligen Geistes streben. Und wir sollen den Heiligen Geist nicht dämpfen. Und da ist die Frage, wo stehen wir? Streben wir wirklich an der Fülle des Heiligen, nach der Fülle des Heiligen Geistes? Oder dämpfen wir den Heiligen Geist? Und wie dämpft man den Heiligen Geist? Also, das heißt ja, die Folge des Lebens im Geist ist die entschlossene Abwendung von allem, was Gott nicht gefallen kann. Wie oft machen wir etwas, was Gott nicht gefällt? Und deswegen, ja, denke ich mir, ist auch berechtigt, die Frage, ob wir den Heiligen Geist dämpfen. Dann sei mir bereit, Gott wirklich alles zu geben. Alles, alles. Nicht allein, was uns jetzt gerade passt, sondern wirklich alles. Wollen wir ihn uns wirklich unterordnen, aus Liebe und zu seiner Ehre? Ja, denk mal, da müssen wir uns auch fragen, ob wir das wirklich tun. Ja, und vielleicht sollten wir uns das auch durch den Kopf gehen lassen, ernsthaft, und uns ja, selber froh, wo wir da stehen. Und anders ist ja, ob wir seine eingesetzte Obrigkeit wirklich ja, erkennen, dass er sie eingesetzt hat, eben. Nehmen wir die Gotteslehre an und suchen wir seinen Willen. um dann noch zu handeln? Oder Herr, mir lieber lehren, die was noch in seinem Auffassung und Denken passen, also sein, nach denen, wie in Timotheus 4 steht, nach denen uns die Ohren jucken. Wir sollen uns wirklich von Gott ersorgen lassen, was sein Wille ist, und versuchen wirklich danach zu handeln. Und mehr große Ehrfurcht vor Gott. Oder sehen wir ihn eher als einen gutmütigen Kumpel, der uns allem zu Diensten ist? Ja, haben wir Ehrfurcht vor Gott. Dann hinken wir auf beide Seiten. Weltliches Streben und Verlangen, oder folgen wir wirklich Jesus noch? Folgen wir wirklich Jesus noch?